Graphie und Orographie an. Hier das Miozän stand etwa 14 Millionen Jahre vor heute und hier zum Vergleich die heutige Welt. So sieht man, dass die Kontinente grundsätzlich schon in der Position sind, wo sie auch heute sind. Man hat hier noch Reste der sogenannten Tethys, der Paratethys. Australien ist ein bisschen weiter südlich und Tibet, weil eben die Kollision noch weiter stattfindet, ist damals niedriger als heute. Aber dennoch schon sehr, sehr vergleichbar. Schaut man auf die Vegetation, stellt man sehr deutliche Unterschiede fest, eben als Ausdruck des warmhumiden Klimas zur damaligen Zeit. Hier wieder im Vergleich die heutige Vegetation und hier im späten Miozän. Zum Beispiel hier in Grönland kennen wir heute Vergletscherung. Gibt es im Miozän wohl nicht. Stattdessen hat man da boreale Wälder. Auch generell in den hohen Breiten deutlich mehr Waldbedeckung, wo heute Tundra-Landschaft vorherrscht, eben aufgrund der damals wärmeren Bedingungen in arktischen Gefilden. Geht man zum Beispiel auch in die niederen Breiten Nordafrika, Entschuldigung, erkennt man, dass wir keine Sahara haben, sondern stattdessen eine Grasland- und Savannenlandschaft. Wie können wir das erklären? Nicht unbedingt allein durch CO2 und sonstige Prozesse, aber wir wissen, dass eben auch Vegetation selber einen Einfluss auf Klima hat. Grundsätzlich sagt der Fossilbeleg uns, dass wir ein globales Klima haben, welches warmhumid ist, mit einem sogenannten schwächer ausgeprägten Temperaturgradienten zwischen Äquator und Pol. Vor allem der Pol, der Nordpol, war wärmer als heute und vermutlich in einigen Teilen sogar saisonal eisfrei. Wir haben Wälder in hohen Breiten, die Grasländer breiten sich damals erst aus und noch eben keine Wüsten. Und das Miozän ist deshalb auch spannend, weil es eben ein mögliches Analogon ist zum zukünftigen Klimawandel. Mit Modellen, ich selber bin Klimamodellierer, mit Modellen kann man spezielle Prozesse im Klimasystem untersuchen. Was passiert, wenn? Das haben einige Leute schon gemacht, um zum Beispiel auf den Monsun, die Entwicklung des Monsuns in Asien zu schauen, wo man eben das sogenannte Tibet Uplift, also das Hochfahren vom tibetischen Plateau, sich angeschaut hat. Man hat auch das Schrumpfen der Paratethys sich angeschaut. Paratethys zur Erinnerung, eben heute die letzten Reste sind das Schwarze Meer, Kaspische Meer. Man hat sich angeschaut, was passiert, wenn der Panama-Isthmus sich schließt. Damals im Miozän gab es einen natürlichen Panama-Kanal, der sich eben geschlossen hat und damit sukzessive zu einer Intensivierung der thermolinearen Zirkulation im Nordatlantik beigetragen hat. Und sicher hat eben auch CO2 abgenommen, wodurch der globale Treibhauseffekt sukzessive reduziert wurde. Diese Prozesse wurden von einigen bislang schon untersucht. Vegetation haben auch schon mal Leute gemacht. Die Herren Dutton und Barron konnten zeigen, grundsätzlich eine Klimaabkühlung. Allerdings war es das eigentlich auch schon an Studien. Bisher wenig untersucht. Und im Folgenden möchte ich Ihnen erläutern, welche Folgen ein globaler Vegetationswandel im Miozän hat unter Warmhausbedingungen und speziell, was passiert, wenn man die Sahara einfach erscheinen lässt. Hier erkennt man ganz klein noch keine Sahara, hier sieht man sie. Irgendwo dazwischen ist sie aufgetaucht. Frage, was ist der Effekt davon? Zunächst aber eben erstmal die globalen Folgen, wenn man die Vegetation jeweils austauscht, Miozän versus Present Day. In der globalen Temperatur erkennt man durch den Vegetationswechsel eine Temperaturerwärmung um 1,6 Grad. Wenn man eben Miozän mit heutiger Vegetation im Modell betreibt, gegenüber Miozän mit einer richtigen Paläovegetation. Wir stellen auch fest, dass der Niederschlag global um 3,7% hochgeht. Das ist schon mal das, was man auch irgendwo in den Trends erwarten würde. Verblüffend ist, wenn man diese Daten einfach mal vergleicht mit dem letzten IPCC-Report aus dem Jahre 2007, 1,8 bis 3,1 Grad Celsius Temperaturzunahme wird da bis zum Jahr 2100 von verschiedenen Szenarien als Richtwert gegeben und 3-5% Niederschlagszunahme. Die Vegetation kratzt bei der Globaltemperaturerhöhung so ein bisschen am unteren Ende und liegt aber beim globalen Niederschlag schon ziemlich gut drin. Vegetation ist damit in der gleichen Größenordnung wie ein CO2-Anstieg für Klima. Schaut man sich das mal ein bisschen genauer an. Dargestellt sind in diesen Abbildungen, links wie rechts, Temperaturanomalien. Miozän im Vergleich zu heute. Das heißt, blau bezeichnet, im Miozän ist es kühler als heute. Die Orangenfarben bedeuten, das Miozän ist dort wärmer. Links haben wir die Simulation mit der heutigen Vegetation und in weiten Teilen hier, gerade in den hohen Breiten, erkennt man eine Abkühlung, die praktisch hier nicht mehr zu sehen ist. Insgesamt zeigt diese Farbkodierung schon, oder die Unterschiede in der Farbkodierung, dass das Miozän mit richtiger Paläovegetation wärmer ist. Schaut man sich das mal genauer an. Hier dargestellt einfach nur die Effekte, die aus der Vegetation herrühren. Wir erkennen eine Abkühlung, die besonders betont ist hier in den höheren Breiten und auch in den niederen Breiten Nordafrika, Arabien bis in den asiatischen Raum hinein. Hier in den hohen Breiten spielt einfach die Farbe des Untergrundes, die sogenannte Albedo, die entscheidende Rolle. Hier für Grönland beispielsweise, Gletscher reflektieren die Strahlung. Wenn wir Wälder haben, wie im Miozän, absorbieren diese Wälder an der Oberfläche Strahlungsenergie, was zu einer Erwärmung führt. Und diese Erwärmung ist über 6 Grad im Maximum, beziehungsweise wenn man die Richtung mit in Betracht zieht, ist es hier natürlich die Abkühlung vom Miozän zur heutigen Vegetation. Einen ähnlichen Mechanismus hat man hier für Nordafrika. Abkühlung, weil eben die Wüste Strahlung reflektiert. Des Weiteren wirkt sich Vegetation auch auf den hydrologischen Kreislauf aus. Wasser, Niederschlag, Verdunstung. Hier dargestellt, eben auch als Anomalien. Grundsätzlich entwaldet man die hohen Breiten, wird es trockener. Entwaldet man oder nimmt das Grasland weg und lässt die Wüste auftauchen, wird es hier in Nordafrika trockener. Wir haben einen Einfluss hier in Asien, auch auf den Monsun, durch Vegetation. Und dargestellt sind eben auch nur mit den Farben die Flächen, die eben signifikant sich ändern. Das weiße Rauschen, zufällige Schwankungen, sind eben durch Weiß dargestellt. Und wir erkennen dennoch den tiefgreifenden Einfluss von Vegetation auf das Klimasystem damals. Afrika hatte ich erwähnt. Gehen wir noch mal kurz zurück. Sehen wir hier diese Änderung. Darüber hinaus, welchen Einfluss hat denn das Erscheinen der Sahara? Ist es nur ein regionaler Effekt oder ist es ein globaler? Das habe ich mit einem Modell auch untersucht. Es zeigt sich, wie ich eben schon ausgeführt habe, der Abkühlungseffekt hier für Nordafrika durch das Erscheinen der Sahara. Südlich davon führt es zu einer Erwärmung durch Umstellung in der atmosphärischen Zirkulation, Wärmetransportmechanismen. Und weil eben die Atmosphäre sich tiefgreifend umstellt, das ist hier einfach mal so ganz grob angedeutet, ohne dass ich näher darauf eingehen möchte, damit wird auch eine weitere Abkühlung in den hohen Breiten erzielt. Das heißt, hier bis zu 2 Grad Abkühlung in der Arktis in Nordamerika ebenfalls Größenordnung 2 Grad. Diese regionale Vegetationsänderung ist damit ein Global Player für das Klima. Wenn sich seit dem Miozän das Klima sukzessive abkühlt, wirkt sich das auf die Vegetation einerseits aus und die Vegetation hat diesen globalen Abkühlungstrend noch weiter verstärkt. Komme ich zur Zusammenfassung. Das Verständnis vom Klima in der Erdgeschichte kriegt man nur dann hin, wenn man Vegetationsänderungen berücksichtigt. Die Vegetationseffekte auf der globalen Skala sind tatsächlich vergleichbar in der Größenordnung mit dem CO2-Anstieg für die nächsten Dekaden. Und über die Umstellung in der atmosphärischen Zirkulation stellt man fest, dass eben selbst regionale Vegetationsänderungen, wie ich es eben am Beispiel der Sahara deutlich gemacht habe, dass auch da Vegetation ein Global Player ist für das Klima. Bislang ist es so, dass bei den Klimaprojektionen Biodiversität, Vegetation noch nicht so im Vordergrund steht. In der Forschung ist es eben so, dass manches seine Zeit braucht, bis man eben auch diesen Parameter berücksichtigt adäquat. Für die Zukunft müssen wir eben auch diesen Parameter in Betracht ziehen. Hier dargestellt die Szenarien B1, A1b aus dem IPCC-Report, die eben eine Erwärmung beispielsweise der hohen Breiten zeigen, mehr oder weniger stark. Hier am Beispiel vom Miozän habe ich den Trend zur Abkühlung deutlich gemacht. Wenn jetzt aber das Klima sich erwärmt, inwiefern müssen wir das Vorzeichen, was wir hier sehen, und umdrehen und hier eigentlich noch mit reinrechnen? Fragezeichen. Da besteht noch Forschungsbedarf und für die Zukunft muss man eben auch das bei dem Erdsystemmanagement berücksichtigen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.